ARD.
Lachen ist gerade das, was die Menschen brauchen. Anders kann man die verrückte Welt nicht verarbeiten.
Friedrich Merz hat das auch vorausgesehen. Ich glaube, er wusste, dass man die Schuldenbremse reformieren muss.
Wenn man sich darüber aufregt, dass Politiker ihr Wort nicht einhalten, das ist genauso, wie wenn man sich aufregt, wenn man ins Meer geht, dass man nass wird.
Wer glaubst du ist schlauer, Trump oder Putin?
Mir geht es jetzt so um die Zukunft meiner Kinder. Weißt du, in welche Richtung bewegt sich dann das Ganze hier?
Ich weiß das nicht. Darf man das hier sagen?
Extra 3. Bosettis Woche.
We had a great call. It lasted almost 2 hours.
Ich stelle mir ja vor, wie Donald Trump und Wladimir Putin eine halbe Stunde lang telefonieren und sich dann noch anderthalb Stunden lang liebevoll Nein, du legst auf. Nein, du ins Ohr säuseln. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und bei mir ist heute niemand streng genommen, wenn man von physischer Anwesenheit ausgeht, aber digital sind wir verbunden. Özcan Kosa ist heute da. Hi.
Hallo. Dein Intro ist so, also das erinnert mich so an Denver Clan und das Traumschiff und so von früher. Ja, Love Boat, the cool, Love Boat, ja, so geile 80er Jahre Mucke, richtig cool.
Ja. Ja, wir versuchen so die Leute erstmal in eine gute Stimmung zu bringen, um sie dann so richtig stimmungsmäßig in den Keller krachen zu lassen, weil ich ja immer die Neigung habe, über so deprimierende Themen zu reden.
Kein Problem.
Aber es ist gut, dass das bei dir auch funktioniert.
Ja, ich mache Podcast mit Bastian Bielendorfer, ich kenne das, also The Rise and Fall, weißt du so. Ich bin immer
ja,
positiv gestimmt,
hart,
dann höre ich seine Stimme und dann bin ich auch unten einfach. Das geht.
Das ja, ist hartes Schicksal, ja. Aber du hast es dir ausgesucht.
Ja, es war eher eine Zwangsehe, sage ich. Wir sind ja gecastet. Das wissen ja viele nicht. Wir sind ja wirklich, ein Castingformat. Ja, ja. Der Basti kam ja mit seinem Klemmbrett, haben wir uns in einem Dönerladen getroffen und dann hat er mich so interviewt. So, wo siehst du dich in 5 Jahren und was ist hier los? Mhm, ja. Und dann hat er zu mir am Ende gesagt, ich melde mich bei dir. Er redet noch mit ein paar anderen Leuten. Und da habe ich mein Management angerufen und habe gemeint, was ist das für ein Vogel? Weißt du, was für ein überheblicher Typ ist das denn? So, ich melde mich bei dir, ist doch kein Vorstellungsgespräch und so. Und ja, so hat es dann angefangen. Deswegen, ja, ist eine Form von Zwangsehe. Aber gut.
Es klingt einfach nach wahrer Liebe.
Ja, absolut.
Auf den allerersten Blick.
Ja.
Wie schön. Was für eine romantische Kennenlerngeschichte. Finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut. Wo bist du eigentlich?
Also ich bin gerade in K-Town, in Karlsruhe represent. Ich bin ja gebürtiger Stuttgarter, aber bin seit 5 Jahren hier in Karlsruhe.
Ach, tatsächlich?
Und es ist wunderschön.
Mhm. Ich sehe immer auf Insta deine ganzen, da bin ich gerade Videos. Wo immer Publikum ist, wo immer du bist, scheint Publikum zu sein. So ist es. Und ich habe das Gefühl, du bist nur auf Tour.
Ja, ich sneak mich immer ein bei anderen Comedians, laufe dann rein, wenn die fertig sind. Und dann mache ich ein Video dort.
Genau, du hast es auch einmal bei mir gemacht. Ich war verwundert. Ach, du warst das.
Ja,
also.
Ich bin so der Kuckuck unter den Comedians, weißt du? Immer wenn dann Leute da sind, komme ich, mache Video. Nee, aber ich bin wirklich sehr viel auf Tour. Ich liebe das auch und ich glaube, Lachen ist gerade das, was die Menschen brauchen. Anders kann man die verrückte Welt nicht verarbeiten. Sage ich auch am Anfang der Show. Lass uns die Welt vergessen und 2,5 Stunden Spaß haben.
Ja, das ich finde das gut, weil ich auch tatsächlich glaube, ohne Humor geht's nicht. Übrigens, da muss ich noch kurz sagen, ich habe ja die Welt alleine gelassen vor 2 Wochen, weil da war nämlich eigentlich eine Podcast-Folge, dafür muss ich mich, glaube ich, noch kurz entschuldigen, geplant. Also nicht dafür, dass sie geplant war, sondern dafür, dass ich sie, ich glaube, zum ersten Mal ausfallen lassen musste, weil Norovirus. Fand ich schön. Ich dachte, ich will lieber jetzt ein Date mit dem Norovirus als Podcast aufzunehmen.
Oh, das ist schrecklich.
Hattest du den schon mal? Macht richtig Spaß.
Nee, ich hatte Gott sei Dank noch kein Norovirus. Corona hatte ich schon 2-mal, aber Noro, da bin ich echt verschont geblieben, Gott sei Dank. Aber ich habe gehört, es soll schrecklich sein. Also es soll wirklich richtig heftig sein.
Es ist super. Es ist ganz, ganz toll. Es ist wirklich, möchtest du Details hören?
Nee, ich habe…
Unangenehm?
Ja.
Und ich habe das auch so 6 Tage gemacht, weil ich glaube, andere so Menschen, die irgendwie einen Sinn für Maß haben, machen das so 2 Tage. Und ich habe irgendwie so 6 Tage, das war ein bisschen unangenehm und es ist sehr würdelos, muss man sagen.
Ich habe gehört, Norovirus ist wie Walkie-Talkie, Kommunikation über viele Kanäle. Das ist richtig heftig sein.
Über alle, die man finden kann. Genau. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich jetzt so Fitness, Beauty, Abnehmen-Tipps machen könnte. Ich habe einen, Norovirus, an einem Tag 4 Kilo.
Echt?
Ja, mega. Natürlich, wow. Weil das ganze Wasser, ja, du kannst ja nichts mehr. Du
Wasser, behältst, ja, ja.
Du kannst ja auch nicht trinken, ohne dass es wieder rauskommt. Das heißt, du verlierst das einfach super. Boah. Ich habe meine geschätzte Lesebühnenkollegin Kirsten Fuchs, die hatte einen anderen Abnehmen-Tipp, den fand ich auch sehr gut, aber vor Jahren schon, nämlich Gebären. Funktioniert halt nur für Frauen, aber funktioniert super. Einfach Kinder gebären.
Und nur für einen kurzen Zeitraum. Ja, ja. Das sind einfach kurz mal 5 Kilo weg.
Ja, auf einen Schlag.
Wobei, mit einem drum und dran, 6, 7. Ja, also auf einmal, ja, ja. Aber ich glaube, also wenn man bei einer Geburt dabei war, dann weiß man, dass es eine der heftigsten Sachen ist.
Ja, Geburten sind schon.
Die es gibt. Also.
Aber wir wollen eigentlich darauf kommen, wie schrecklich die Welt ist. Nun, jetzt reden wir darüber, wie schrecklich Geburten sind. Weißt du, was ja interessant ist?
Nee, Geburt ist was Schönes.
Ja, ja, das ist schön, dass du das so siehst. Ich finde, Geburten sind natürlich was ganz Besonderes und Natürliches und Wundervolles, aber ist doch ein bisschen, also ich fand es ein bisschen anstrengend. Was aber ja faszinierenderweise so ist, ist, dass dieses Schmerzgedächtnis irgendwie nicht so gut ist, wie welcher Teil auch immer des Gedächtnisses, sodass bei mir ist es jetzt 5 Jahre her, nicht, dass ich geboren wurde, aber dass ich diesen aktiven Part übernommen habe. Und ich erinnere mich jetzt wirklich schon sehr viel weniger an den Schmerz als an das Wunder an sich. Weil wenn das nicht so wäre, dann würde ja keine Frau auf der Welt 2 Kinder kriegen, weißt du? Dann würde ja jede Frau denken, das mache ich nicht nochmal. Naja.
Ja, das ist, ich war bei 2 Geburten dabei und das ist wirklich, also man muss wirklich sagen, nicht nur die Geburt, sondern halt dieser gesamte Prozess, schwanger werden, Hormonschwankungen, Juckreiz, nicht richtig schlafen können und, das sind ja bis zu diesem Punkt, weil viele reden ja immer über die Geburt, wie war denn die Geburt, da muss man auch immer sagen, wie war denn die Schwangerschaft, also Frauen sind wirklich Superheroes. Ich hatte mal für eine Produktion, also bei Bratwurst und Baklava hatten wir einen Wehensimulator, wirklich von einer professionellen Dame, die das macht, mit einem Gerät, sie war aus Holland. Mhm. Wir sind gestorben. Mhm. Ich habe abgebrochen bei, ich glaube, es war bei 40% oder 50%. Basti hat bis 60% gemacht. Und wirklich ein kurzer Intervall. Also, und sie hat dann gemeint, normalerweise geht das 3 Minuten, also die höchste Stufe. Und jetzt nochmal zusammenfassend. Ihr seid
und
mega.
Das ja über Stunden.
ja, meine ich ja. Also deswegen sage ich, ihr seid mega. Chapeau, Hut ab, alles unglaublich.
Vielen Dank, das nehme ich stellvertretend für alle Frauen, die das schon mal gemacht haben oder noch machen möchten. Einfach dankend an, weil es völlig berechtigt. Ich finde auch, es ist völlig berechtigt.
Ja, oh, absolut.
Haben wir über Geburten gesprochen, ist auch schön. Ich wollte ja so ein bisschen über die Traurigkeit der Welt sprechen, aber jetzt haben wir eigentlich über eins, vielleicht sogar das Schönste von allem, dann ja absurderweise doch gesprochen. Was ich so faszinierend finde, ist, um nochmal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben, bei allem Anstrengenden und allem komplett Erschöpfenden, was so eine Schwangerschaft und so eine Geburt dem Körper abverlangt, was so ein Körper kann. Also da bist du ja schon eventuell zumindest eine ganze Weile erwachsen. Dein Körper hat sich gerade eine Weile, zumindest nicht so, dass du es gemerkt hast, verändert. Und plötzlich kann der so ein Kind machen. Also so einen Menschen erstellen.
Mhm.
Das ist schon irgendwie. Und dann kann er den, klar, das ist unterschiedlich, ne, so, aber dann kann er den ja in vielen Fällen auch nähren und so. Ich fand das schon faszinierend. Also was Brüste so können auch. Weißt du, dass die plötzlich dann Milch produzieren können?
Absolut.
Nicht immer, aber ne, in vielen Fällen. Das ist schon irgendwie krass, weil das ist so, als würde man, als wäre der Körper irgendwie so eine Maschine, an der man so einen Knopf vorher noch nie gedrückt hätte.
Mhm.
Und dann hat man den aber gedrückt und plötzlich verwandelt sich diese Maschine in so ein so ein super Gerät, das Gott weiß, was kann.
Ja,
ich finde es super.
Ja, ich habe ja, Sport studiert und wenn man mal ein bisschen, also jetzt zwar nicht wie ein Arzt, aber zumindest mal so die Basics lernt, weißt du, so Anatomie, Physiologie, was für ein Körper, was da eigentlich passiert, es ist einfach ein Wunderwerk. Es ist wirklich ein Wunder, dieses Konstrukt, alle Mechanismen, wie es funktioniert, wie das aufeinander abgestimmt ist, wie ein minimaler, also und das muss man wirklich sagen, also so Hormone zum Beispiel, wir reden ja wirklich über minimale Maßeinheiten, die den ganzen Körper ändern können. Das ist so crazy, alles ist crazy. Deswegen, ich liebe das, nee, ich könnte darüber stundenlang reden, wirklich, der Körper oder Training oder Veränderungen, Hormonschwankungen, ich liebe das. Also ich finde das sehr interessant, weil das für mich auch eine Welt für sich ist.
Ja.
Wie kommen wir zu Donald Trump?
Ja, ich wollte vorläufig zu Friedrich Merz kommen und dachte, ich sage sowas, wenn wir darüber sprechen, wie wundervoll Menschen sind, über wen könnte man dann besser sprechen als über diesen Mann?
Ja.
Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten.
Es ist ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren.
Und ich schließe eine Zustimmung zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes erneut aus.
Wie weit wollen wir eigentlich das noch treiben mit den Schulden? Oder wollen wir irgendwann mal sagen, wir kommen mit dem Geld, das die Steuerzahler in Deutschland zahlen, aus?
Die Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich lösen. Auch ohne neue Schulden.
Wir nehmen 1.000 Milliarden Euro Steuern ein pro Jahr. Eine Billion. Und damit sollen wir nicht auskommen.
Wir werden keine Beschlüsse mehr fassen, die die Lasten von heute in die Zukunft verlegen und dort der jungen Generation auferlegt werden.
Weitere Schulden zu machen, ist unverantwortlich.
Ach so, Entschuldigung. Das war zwar eine sehr schöne Collage von den Kollegen von Satire Deluxe, aber das war natürlich gar nicht Friedrich Merz. Ich wollte eigentlich Friedrich Merz einspielen, aber das kann er ja nicht gewesen sein, denn Friedrich Merz ist ja gerade dabei, die Schuldenbremse zu reformieren. Das gerade muss also jemand anders gewesen sein. Wie ist es bei dir? Verfolgst du diese Koalitionsverhandlungen und diese ganzen 500 Milliarden Neuverschuldungssachen? Ja. Verfolgst du das intensiv?
Nee, also ja, am Rande. Ich lese so einmal am Tag Zeitungen und kriege ich mit. Ich sag's mal so, wenn man sich darüber aufregt, dass Politiker ihr Wort nicht einhalten, oder sich widersprechen, das ist genauso, wie wenn man sich aufregt, wenn man ins Meer geht und sich darüber beschwert, dass man nass wird. Es ist schon immer so gewesen, dass die ihr Wort nicht gehalten haben. Egal welche Partei, egal wer das gemacht hat. Es gibt jetzt keinen Politiker, wo ich den Moment nennen kann, wo der vor der Wahl und nach der Wahl, dass man gesagt hat, yeah, danke schön, alles eingehalten, nicht abgewichen von deinem Kurs, mega. Und,
aber es ist ja schon krass bei ihm. Also es ist ja nicht so ein, wir haben Wahlkampf da und da mitgemacht und jetzt merken wir nach der Wahl, wir müssen natürlich schon mit Koalitionspartnern irgendwie Kompromisse finden, deswegen können wir nicht alles umsetzen, sondern er macht ja echt eine 180-Grad-Kehrtwende.
Ja.
Ich sage nicht, dass mich das jetzt sehr wundert, aber ist es nicht auch falsch, sich darüber nicht mal mehr zu wundern oder nicht mal mehr aufzuregen?
Du, ich sag's mal so, die Grünen haben vor der Wahl keine Waffen in Kriegsgebiete Plakate aufgehängt. Und
vor der 2021,
vor genau, ja. Und dann guckst du auf einmal so Videos im Bundestag und dann stehen die alle und sagen, wir müssen noch mehr Waffen liefern. Weißt du, das ist so, klar, die Umstände zwingen dich ja dazu. Es ist ja immer so, das, was du sagst und die aktuelle Politik ist eine Schablone und bist du eine Knetmasse, sag ich jetzt mal. Und am Anfang stellst du was anderes dar und dann drückt man dich in diese Knetmasse rein oder will sich selber da reinzwängen, damit du den Gegebenheiten entsprichst und manche Sachen sind ja auch populistisch und man will ankommen und man guckt, was ist gerade der Trend, was wollen die Menschen. Es ist traurig. Es ist natürlich traurig, sich das Ganze mit anzugucken. Aber für mich war es auch ein Trauerspiel, die letzte Legislaturperiode. Weißt du, war einfach schade, weil da halt einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen ist. Und ich habe Kinder, weißt du, Sarah, und ich bin immer so über mich, ich denke mir so, hey Digga, ich bin 43. Ja, gut. Ist cool. Ich hatte eine sehr geile Jugend. wir hatten viel Spaß, habe echt tolle Zeiten gehabt, aber mir geht es jetzt so um die Zukunft meiner Kinder, weißt du, in welche Richtung bewegt sich dann das Ganze hier, dieses ganze Konstrukt, wo bewegen wir uns hin? Und ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist, was ich habe, dass ich mehr Ängste oder Zukunftsängste entwickelt habe oder ich würde es mal anders formulieren, Zukunftsunsicherheiten entwickelt habe oder ob das tatsächlich so ist. Weißt du, weil Gefühl und Realität sind ja immer so zwei Paar Stiefel. Ich kann das nicht, ich bin auch kein Historiker, der jetzt so sagt, ah, das erinnert mich an die Zeit 1985, da hatten wir das, weißt du, also kann ich so nicht wiedergeben. Wäre auch heuchlerisch, wenn ich mich da jetzt irgendwo eingelesen habe, um irgendwelche Sachen jetzt von mir zu geben, aber ich weiß es nicht. Also ich fühle mich unsicherer gerade.
Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Also kurz zu dem, was du am Anfang gerade gesagt hast, diese Kritik an diesem Wahlslogan der Grünen, keine Waffen in Kriegsgebiete, gehe ich 100% mit. Wirklich, sagen wir mal, nicht einer der vorausschauendsten Wahlkampfslogans. Dann kann man natürlich immer sagen, ja, aber das war ja nicht vorauszusehen. Und die Weltlage hat sich halt geändert. Aber es war ja die, also erstens kann man darüber streiten, ob das überhaupt gar nicht vorauszusehen war. Und gerade bei den Grünen gab es ja auch Leute, die durchaus die Gefahr durch Putin vorausgesehen haben. Dann hätten sie ja mal drüber nachdenken können. Plus, es war ja theoretisch denkbar. Also man hätte ja auch da schon die Überlegung anstellen können und müssen, was ist denn, wenn es einen Aggressor gibt, einfach ganz klar, ne? Dann helfen wir dann immer noch nicht. Das heißt, genau, und dann haben sie sich jetzt einfach von dieser Pazifismuspartei zu der Partei entwickelt, die sie jetzt sind. Finde ich, kann man ihnen absolut vorwerfen. Genauso finde ich, Friedrich Merz kann man aber eben auch vorwerfen, dass er ja nun auch schon im Wahlkampf, auch schon vor der Wahl und ehrlich gesagt auch schon vor der Wahl von Trump, weil diese Wahl ja einfach nicht unwahrscheinlich war, hätte voraussehen können und müssen als zukünftiger Bundeskanzler, dass man, also vor allen Dingen, weil ich meine jetzt auch gerade so Infrastruktur in Deutschland ist ja nichts, was jetzt einfach nur von Donald Trump abhängt. Das heißt, diese ganzen, ich nenne sie mal verlagerten Schulden, also die Investitionen, die man nicht gemacht hat und die sich dann jetzt niederschlagen in der Infrastruktur, wie sie ist in Deutschland. Das war ja alles vorher schon so, das hätte er voraussehen können. Und ehrlich gesagt glaube ich, Friedrich Merz hat das auch vorausgesehen. Ich glaube, er wusste, dass man die Schuldenbremse reformieren muss. Er hat es nur, weil er in der Opposition war oder sagen wir mal die Union als Ganze natürlich, ne, weil sie in der Opposition war, haben sie halt gesagt, nein, 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 nein. Und jetzt, wo sie dann regieren werden, sagen sie, ah, wir müssen das unbedingt machen. Und Friedrich Merz kann sich halt so als Macher inszenieren. Und ich glaube, dass das funktionieren wird.
Also seien wir mal ehrlich, wer hockt im Bundestag, es kommt ein Vorschlag von einer anderen Partei und dieser Vorschlag macht Sinn. Und ist aber die Opposition, da sagt keiner, ja gut, stimmen wir zu. Weißt du, also es ist sehr, sehr selten.
Ist halt scheiße.
Aber es ist, genau, da bin ich voll bei dir. Aber das ist halt die Politik. Weil es gibt auf der einen Seite, weißt du, ich finde es halt schade, ich finde es wirklich, letztendlich schwörst du ja ein Eid. Weißt du, wenn du im Bundestag sitzt, sagst du ja, hey, ich treffe Entscheidungen, die gut sind für das Volk, für die Bevölkerung in Deutschland. Das ist ja eine Pflicht, die du eingehst, genauso wie ein Polizist, ein Arzt ein Eid schwört. Und in dem Moment, in dem du Entscheidungen triffst, die deiner Partei zugutekommen und nicht dem Volk, brichst du ja dein Eid. Weil dann sagst du ja, warte mal, wenn wir diese Entscheidung jetzt treffen, warte mal, aber es ist nicht gut für unsere Partei. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Es ist nicht mein Problem, aber es ist
nicht deine Aufgabe.
Ja, es ist genau. Eure Aufgabe, ist es uns, es ist wie ein Klassensprecher, das ist ja, weißt du, wenn man es runterrattert auf ein ganz anderes Level, auf ein kleines Level, ey, ich habe einen Klassensprecher gewählt und der soll doch für unsere Klasse was Gutes tun. Und du denkst aber jetzt nur an dich und das ist nicht cool. Und klar, diese Schuldenbremse, dass die gelockert wird, kennst du die Dokumentation Ökumenia, die mal auf Dreisat lief? Vor 3-4 Jahren. Super interessant, kann ich jedem nur ans Herzen legen. Weißt du, da ist die Aufgabe der Doku, wo kommt das Geld her? was ist Geld und wo kommt's her? Und dann sitzen die halt dran, dann werden EZB-Chefs gefragt und die sind so, warten Sie, können Sie nochmal, aber das senden Sie jetzt nicht, oder? Stellen Sie die Frage nochmal, versteht? Also es geht darum, ohne Schulden kein Wirtschaftswachstum und das wird da ganz klar gesagt und das spielt halt den diesem Gesamtkonstrukt, den Banken, der Wirtschaft, weißt du, den Unternehmen so in die Karten und deswegen sind die, oder ist vielleicht auch Herr Merz daran interessiert, dass es da halt angekurbelt wird. Aber guck mal, ich weiß, es ist ein bisschen Steuerverschwendung, wissen wir ja auch. Der Bund der Steuerzahler, guck doch mal, wie viele Milliarden. Und da muss man auch sagen, ja, wie viele Milliarden einfach so draufgehen. Und kein Politiker ist für irgendwas verantwortlich. Du triffst eine Entscheidung, du sanierst ein Rathaus, könntest damit 4 Rathäuser bauen, aber am Ende, ja, kann man dich dafür, musst du dich nicht verantworten. Und das finde ich so traurig in Deutschland, weißt du? Und ich glaube, als Politiker, klar haben die eine gewisse Immunität, aber man sollte auch Verantwortung haben müssen, weißt du? Und wissen, dass das, was die entscheiden, auch Konsequenzen für sie selbst haben könnten.
Ja, also ich meine, unabhängig davon, ob man jetzt an diese Immunität herangeht oder nicht, würde es ja reichen, wenn ich ende immer, wenn ich über die da oben schimpfe, so wie ich das ja sehr gerne tue, ende ich aber am Ende immer mit Wählerbeschimpfung, weil wir suchen sie uns ja aus. Also Friedrich Merz wurde ja einfach gewählt, nicht mit natürlich einer Mehrheit der Stimmen, aber doch mit eben den meisten Stimmen, wenn auch nur indirekt über seine Partei, aber so, ne, im Grunde wurde ja Friedrich Merz gewählt und ich finde, also deswegen finde ich aber diesen Punkt so wichtig, dass man sich weiterhin empört über Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das muss ja nicht mit sich wundern einhergehen. Also klar, ich wundere mich auch nicht darüber, dass Friedrich Merz jetzt mit den politischen Realitäten konfrontiert wird und sagt, oh, huch, naja, wir müssen schon jetzt irgendwie investieren. Darüber wundere ich mich nicht. Aber ich finde es eben trotzdem richtig, sich zu empören darüber, dass er mit anderen Aussagen Wahlkampf gemacht hat und dass er noch in der letzten Legislaturperiode die Ampel dafür gerügt hat, sich über sie lustig gemacht hat, fast schon, dass sie gesagt hat, hier, wir brauchen neue Schulden, weil ihm das dann eben nicht gepasst hat. Und ich finde diesen Punkt, den du eben gemacht hast, aber wichtig. Leute, die sagen ja, dass niemand sagt, die andere Partei hat jetzt eine gute Idee, dann machen wir das. Das ist ja Teil des Problems. Oder das ist vielleicht sogar das Hauptproblem, weil dann ganz offensichtlich gute Ideen im Raum stehen, die nicht umgesetzt werden, weil die Opposition nicht möchte, dass die Regierung erfolgreich Politik macht zum Beispiel. Oder weil die Regierung nicht einen Vorschlag der Opposition aufgreifen möchte. Oder weil innerhalb der Regierung, ich meine gerade die letzten 3 Jahren hatten wir ja gefühlt die Opposition in der Regierung drin, weil innerhalb der Regierung dann die einzelnen Parteien am besten dastehen wollen und so. Und das ist ein Riesenproblem und das kann man ihnen vorwerfen. Aber am Ende sind es ja doch wir, die immer wieder die Leute dann wählen, wieder vergessen, was die für eine Scheiße gemacht haben. Jetzt sage ich schon das zweite Mal Scheiße in diesem Podcast. Aber weißt du, was die für ein Mist angefangen haben, haben wir dann halt in 4 Jahren auch wieder vergessen und wählen sie dann eben doch wieder, weil wir auf diese populistischen Phrasen reinfallen. Ja. Also am Ende müssen wir uns halt doch irgendwie an die eigene Nase fassen und sagen, ja, wir müssen halt auch wir müssen es mit unseren Stimmen sanktionieren, wenn Leute ihren Job nicht gut machen.
Aber weißt du, es gibt ein kleines Zitat, Fachidiot schlägt Kunden tot. Kenne ich aus dem Verkauf oder auch im Sport, weißt du, wenn du zum Zahnarzt gehst und der sagt, ja, Frau Bosetti, Sie haben eine akute nekrotisierende, ulzerierende Gingivitis, dann sitzt du da und denkst dir, hä, was? Oder er sagt, ey, Ihr Zahnfleisch, da müssen wir jetzt echt was machen, weil Sie laufen Gefahr, das ist eine ganz schlimme Entzündung und etc. pp. Und so ist ja auch in der Politik. Es ist nicht die Aufgabe von Helena Hausfrau, 55, die ihr Leben lang, keine Ahnung, als Erzieherin gearbeitet hat, die sich vielleicht gar nicht so intensiv mit Parteiprogrammen, du musst ja auch mal die Terminologie, die da benutzt wird, in Gesprächen im Bundestag, da sind viele Leute, sind mittendrin raus, weißt du, Haushaltsbeschlüsse hier und weißt du, auch im Wirtschaftssystem, die Devisen, Renditen, weißt du, da sind manche Leute so, hä, was, okay, ich bin raus, weißt du, dann blickst gar nicht. Mhm. Und dann kommt aber dieser eine Mensch, der sich hinstellt und sagt, das ist nicht fair. Wir werden ausgenutzt. Weißt du? Und dann hörst du darauf hin. Und ich glaube, die Kommunikation, natürlich, du beschäftigst dich mit der Materie, Sarah, weißt du, du bist jeden Tag auch berufsbedingt, aber auch interessebedingt. Du liest Zeitungen, machst, recherchierst, etc., weißt du? Aber dann gibt es halt so, ich weiß noch früher, bei mir in der Gegend haben manche gesagt, ah, Politik juckt mich nicht. Und jetzt guckst du halt, die letzte, weißt du, Grüne, SPD und FDP, waren nicht cool. Ja, was bleibt denn übrig? Ja, CDU. Weißt du? Dann wählst du halt die. Und die Menschen dafür, ja, die Menschen können ja nichts dafür, weil letztendlich du wählst halt das, was übrig bleibt. Was dann am Ende dabei rauskommt. Und so ist es auch bei mir bei AfD-Wählern. Viele sagen immer, ja, alle AfD-Wähler sind Nazis, sind das. Und dann denke ich einfach, hey, vielleicht sollte man nicht immer die Schuld bei denen suchen, die das wählen, sondern warum haben die das dann gewählt? Warum setzen wir uns nicht mal hin und entzaubern das und reden mit denen, weißt du, anstatt zu stigmatisieren? Und ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren ein Punkt, den ich sehr traurig finde. Wir haben eine Debattenkultur haben wir verloren. Also wenn du etwas machst, etwas denkst oder etwas sagst, dann bist du raus. Also du bist dann sofort persona non grata. So. Du bist dann zack. Ja, du bist Nazi. Ja, du bist linksgrün versifft. Du bist das. Anstatt dass man sagt, oder diesen Satz mal sagt, oh, da kenne ich mich nicht aus. Wann hast du das letzte Mal so einen Satz gehört?
Weil jeder. Mein Lieblingssatz. Ja,
ja, von dir.
Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ja, weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich saß mal bei Sandra Maischberger und habe gesagt, ich weiß das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Frage, ne? Darf man das hier sagen? So. Und es war so ein kurzer Überraschungsmoment, weil das sagt man auch in Talkshows normalerweise nicht. Verstehe ich voll. Ich glaube.
Doch, finde ich super. Warum soll man das nicht sagen dürfen?
Also, nee, ich bin auch absolut, dafür. Ich bin absolut dafür, aber genau, es wird nicht, es ist sozusagen nicht das, was. Also ich kann es grundsätzlich auch verstehen, dass man natürlich Leute in Talkshows einlädt, in der Hoffnung, dass die Antworten haben. Nur in allen Diskussionen, das weiß ich nicht, gelten zu lassen als ja auch letztlich was Kluges, ne? Das fände ich auch gut, weil es ist ja ehrlich zu sagen, ich weiß das nicht.
Oder ich muss mich da noch einlesen. Genau. Mega, ja.
Aber du hast recht, dass ganz viel, und das stört mich auch immer, dass ganz viel so, also es gibt zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, und ich weiß, in die andere Richtung funktioniert das auch, aber wenn hier eine Frau zu Gast ist im Podcast, dann sage ich, meine Gästin ist heute. Und das ist ein altes Wort, das ist schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm kam das vor und so. Aber es ist ja das böse Gendern. Und will jetzt keine Gender-Debatte hier aufmachen, keine Sorge. Ich mache das auch inkonsequent, finde es aber gut wegen Sichtbarmachung, wenn man es zumindest ein bisschen macht und so. Aber nur wenn ich dieses Wort sage, da kommen dann jedes Mal, gerade so auf YouTube, wo das ja auch eingestellt wird, kommen immer wieder so ein paar Kommentare. Ja, ich bin sofort bei der Begrüßung, weil die hat gestern gesagt, habe ich ausgemacht. Und dann denkt man so, ach komm. Und ich weiß aber, dass mir das natürlich andersrum auch passiert, ne? Dass wenn jemand dann irgendwie so einen Satz sagt, den ich auch, also irgend so ein, weiß ich nicht, Klischee wiederholt vielleicht, dass ich dann auch schon tausendmal gehört habe, dass ich mich auch erwische bei diesem Gedanken, ah ja, so einer ist das jetzt oder so eine, ne? Mhm. Und dann hat man schon sehr viel weniger Lust, sich drauf einzulassen. Und ich finde aber, dann muss man sich eben Mühe geben, es trotzdem zu tun. Und
beim Punkt Gendern bin ich, fühle ich mich so, das ist wie, wenn es um meine Herkunft geht, weißt du, ich will kein extra, mein Name, er hatte türkische Wolle, er ist jetzt etwas Besonderes, er ist hier geboren, seine Kultur, weißt du, ich bin einfach Özcan, ich bin da, weißt du. Ich will jetzt nicht, dass man mich nochmal extra hervorhebt, extra erwähnt oder sonst. Ich bin einfach der Özcan, ein Mann. Hi, wie geht's? Weißt du? Und ich respektiere das, wenn andere sich die Mühe geben, sich Gedanken zu machen, wie man einen Menschen speziell begrüßt, ihm das Gefühl zu geben, dass er da ist, wahrgenommen wird. Aber ich zum Beispiel sage auch, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren oder weißt du, oder Zahnärztinnen und Zahnärzte, aber so, wie ich es gerade eben gesagt habe, wenn du zum Zahnarzt gehst, sage ich halt, wenn du zum Zahnarzt gehst. Also ich habe da meinen alten Wortschatz, aber ich finde das, wenn ich es höre, ist es für mich neu. Ich respektiere das, aber ich selber benutze noch so den alten Slang, sage ich jetzt mal, ist für mich.
Ja, ein großes Plädoyer für die Inkonsequenz. Also ich sage dann halt manchmal zur Zahnärztin und manchmal so, aber so oder so. Also in der Sprache, die jetzt nicht irgendwie auf Geschlechtergerechtigkeit achtet, da nennt man halt immer nur die Männer. Und es geht ja gar nicht darum, die Frauen hervorzuheben, sondern es geht ein bisschen darum, sie auch mal vorkommen zu lassen. Aber ich würde gerne ganz kurz, weil du hast eben sowas Interessantes gesagt, da will ich die ganze Zeit, aber wir kommen an so viele interessante Punkte, aber ich würde gerne ganz kurz darauf nochmal zurückkommen. Ja, weil du hast gesagt, du spürst auch gerade als Vater eine größere Unsicherheit als früher, was die Zukunft angeht. Mhm. Meinst du damit so das Gefühl, dass die Welt schlechter wird?
Ich weiß es nicht. Also war die Welt vor 5 Jahren besser? Es hängt immer davon ab, wo du lebst, Sarah, weißt du? Also wenn ich jemanden aus dem Irak frage, wie war es denn vor 5 Jahren? Dann sagt er, oder wie ist jetzt? Dann sagt er, ey, auf jeden Fall besser. Ja, aber wenn ich jetzt jemanden hier in Europa frage oder in Deutschland, der hat dann jetzt eine andere Wahrnehmung, weil wir auf einmal etwas vor unserer Haustüre haben. Ich glaube, immer wenn man auf etwas schaut, hängt es davon ab, wo du bist und mit welcher Brille du drauf schaust und aus welcher Perspektive du dir das ansiehst. Weil jeder hat eine andere Position, weißt du, in diesem ganzen Ding. Ich fühle mich, ja, ich weiß ja nicht, ob ich mich erdrückt fühle von diesen ganzen Nachrichten oder halt, ich konnte nicht mal durchatmen. Weißt du, es war halt Corona und dann war gleich der Ukraine-Konflikt, dann Mittlerer Osten-Konflikt und auf einmal sagen alle, oh mein Gott, und Dritter Weltkrieg. Weißt du, es fallen halt auf einmal Wörter, die sind halt 20, 30 Jahre nicht gefallen in meinem Leben und da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und wenn du halt auf einmal hörst, und das war ja vor 8, 9 Monaten, dass es hieß auf einmal Atomwaffen. Da ist mir echt schlecht geworden.
Das ist jetzt auch nicht so, als wäre das seitdem, also das wird ja weiter diskutiert. Ja. Seit Trump sich benimmt, wie Trump sich nun mal benimmt, wird das ja auch noch stärker diskutiert. Ich finde es ganz spannend. Ich hab eine Sendung darüber gemacht, über dieses Gefühl der Angst. In dem ich auch das, also ich spüre die auch und ich habe das Gefühl, ganz viele Leute spüren die halt gerade, diese Verunsicherung, diese Angst, oh Gott, was ist mit der Welt los? Und es ist so, ich weiß nicht, ob du dieses Buch von Hans Rosling kennst, Factfulness. Mm-mm. Da, das ist schon Jahre alt, aber es ist irgendwie immer noch aktuell, weil er da aufgezeigt hat, dass eigentlich alle, wahrscheinlich nicht jeder Einzelne, aber wirklich so ziemlich alle Menschen, die er befragt hat. Und das waren Leute aus komplett unterschiedlichen Bevölkerungsschichten bis hin zu politischen Führungspersönlichkeiten. Mhm. Hatten die alle eine viel zu negative Sicht auf die Welt. Ne? Also wenn man die gefragt hat, wie viele Menschen können lesen und schreiben, wie viele Menschen leben in Armut und solche Dinge, ne? So weltweit. Hatten die alle, dann haben die geschätzt und die haben sich alle ins Negative verschätzt. Das heißt, alle dachten, die Welt ist schlechter, als sie ist.
Oh.
Und sie wird immer schlechter, obwohl sie objektiv gesehen, wenn man sich jetzt wirklich die Daten weltweit anschaut, tatsächlich besser wird in ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen. Das ändert nichts daran, dass du natürlich völlig recht hast, wo man lebt und wie man lebt. Individuell macht natürlich immer noch einen wahnsinnig großen Unterschied, aber so insgesamt. Und das liegt halt schon auch daran, dass wie das Gehirn auf diese Panikmache reagiert. Ne?
Also, absolut.
Da war dann Marin Urner, die war auch hier schon mal im Podcast, die war zu Gast und die hat halt gesagt, naja, ein Gehirn in Angst ist ja auf das kurzfristige Überleben aus und das ist auch gut so eigentlich in vielen Bedrohungssituationen, aber politisch gesehen ist es natürlich nicht gut, weil du ja politisch gesehen nicht nur die aktuelle Situation im Hier und Jetzt unbedingt ganz schnell lösen musst, sondern vorausschauend handeln musst und dass du das dann eigentlich gar nicht mehr kannst und dass das politische System, so wie es ist, auch eigentlich nicht so richtig darauf ausgelegt ist, weil du bist natürlich für 4 Jahre im Amt und es kann dir dann ja egal sein, was, das hat sie jetzt so nicht gesagt, lege ich ihr jetzt in den Mund, ne? Aber es kann dir dann ja egal sein, was nach diesen 4 Jahren passiert sozusagen. Das heißt, das ändert aber natürlich nichts an erstens der Berechtigung des Gefühls an sich, ne, der Verunsicherung und Angst, ich spüre das auch, wenn das Gefühl da ist, ist es da, dann hat es erstmal seine Berechtigung, fertig. Und das ändert natürlich auch nichts daran, dass es jetzt konkret Szenarien gibt, ne, dass, weiß ich nicht, Russland einen Atomkrieg jetzt starten könnte oder ne, dass die USA komplett noch mehr abdrehen oder so. Das ist ja alles eine konkrete Gefahr, die nicht unrealistisch ist vielleicht. Deswegen ist das Gefühl berechtigt, aber vielleicht hilft es dir ja ein bisschen zu wissen, dass...
Ja, ich weiß, das sind Gefühle sind.
Dass das Gehirn das halt auch mit einem macht, weißt du?
Ja, ist auch ist natürlich auch die Flut an Informationen. Guck mal, früher, als ich 10 Jahre alt war, 12, 15, ich habe einen Fernseher angemacht, dann kam Tagesschau. Du hast 10 Minuten geguckt und dann war es vorbei. Ich hatte keinen Input mehr. Das war einmal am Tag, wenn überhaupt. Dann die kommenden Tage habe ich es verpasst, weil ich mit meinen Freunden draußen war. Jetzt ist es so, ich bin permanent damit beschäftigt, 8 Milliarden Meinungen zu hören. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Jeder hat eine Meinung. Und eine Schweizer Kabarettistin hat einmal gemeint, es ist schon Jahre her, kennen Sie noch die Menschen, die früher mit Schildern am Straßenrand standen, die Aliens kommen? Die haben jetzt auch Twitter. Und weißt du, und du hast so viel Input. Du hast so viel Verrücktes, da musst du erstmal filtern können. Und auf der anderen Seite denke ich mir, auch mit den USA, weißt du, Trump. Ja, ich weiß, aber der Typ ist halt CEO, weißt du, der Typ ist halt ein Geschäftsmann. Egal, wo der reingeht, guck mal, es ist wie bei Verhandlungen. Wenn du in eine Verhandlung reingehst und du sagst, hey, ich möchte eine Gehaltserhöhung von 200 Euro, dann gehst du nicht rein und sagst, hey, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung von 200 Euro. Dann gehst du rein und sagst, ich hätte eine Gehaltserhöhung von 1.000 Euro. Weißt du? Und so ist auch der Trump. Mhm. Der sagt erstmal, okay, fickt euch alle. Sorry, aber fuck you all.
Du imitierst ihn gleich so schön, wie schön.
Nee, aber der sagt so, hey, weißt du was, ich gar keine Hilfen mehr. Und, ach hey, und Kanada, euch nehme auch noch. Und Panama, hey, das will ich auch noch haben. Und jetzt sagt er erstmal, er will erstmal so zeigen, ey, Amerika ist wieder da. Weißt du, das ist so sein CEO-Ding. Ich bin jetzt wieder Geschäftsführer, jetzt ändern wir mal hier einiges. Und baut eine Kulisse auf, der Drohung.
Ja, aber das ist gefährlich.
Ja, it's dangerous, natürlich ist es, aber es ist ja, ich sag ja wieder, aus unserer Sicht ist es gefährlich. Die Amerikaner sagen, yeah, weißt du, es ist immer so, für uns ist es so, hä, was geht bei dem? Aber für die ist es cool. Und das ist immer so, aus welcher Perspektive, wer guckt sich das an? Weil für seine Wähler ist es der Shit. Weil die sagen, endlich ist Amerika wieder stark. Für uns ist es die Katastrophe.
Ich wollte gerade sagen, für seine Wähler. Ja, aber auch für viele Menschen in den USA ist es natürlich eine viel größere Katastrophe noch. Und das ist ja die Taktik, ne? So dieses Überladen mit beängstigenden Sachen, selbst wenn dann Sachen von Gerichten wieder kassiert werden. Also eine Diktatur funktioniert ja in den allermeisten Fällen, also nicht, die USA ist ja noch keine, ne? Und wir hoffen, dass es so bleibt, aber Diktatur funktioniert ja zum ganz großen Teil darüber, dass die Leute das Gefühl haben, sie ist alternativlos. Also die haben die Macht, weil alle daran glauben, dass sie die Macht haben, nicht zuletzt. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen das, was Trump hier gerade anstößt. Deswegen, ne, also so dieses Gefühl der absoluten Machtfülle, die er ja aber, also klar ist das ein wahnsinnig mächtiger Mann, aber er ist eigentlich, seine Macht ist nicht unbegrenzt, aber er vermittelt das in Bildern, in diesen Aktionen, die er macht und so, ne, und in den Bildern, die er kreiert, wirklich auch. Und also vielleicht will er jetzt erstmal einen auf dicke Hose machen und dann beruhigt er sich, aber mein Gefühl, um jetzt die Angst doch mal wieder ein bisschen anzuschüren, nicht, dass wir hier noch zu optimistisch rausgehen aus dem Podcast, mein Gefühl ist, er arbeitet sich wohin? Also ich glaube, er fängt gerade erst an. Das ist so ein bisschen. Ja, was mich interessieren würde, ist, was glaubst du eigentlich, weil er hat doch mit Putin telefoniert. Mhm. Wir haben eben ganz kurz am Anfang gehört, wie er danach darüber gesprochen hat. War ein gutes Gespräch und so. Wer glaubst du, ist schlauer, Trump oder Putin?
Ja, also ich meine, klar, Putin halt Ex-KGB. ich glaube, das wird man nicht, wenn man dumm ist. Ja, also der ist mit allen Wassern gewaschen. Man muss ja auch immer sagen, die vorne stehen, sind halt die vorne stehen und die haben halt noch ihre Staatssekretärin und Berater. Ja, wer hat die besseren Berater? Oder ist es vielleicht dass wir alle denken, er ist dumm, Trump ist dumm, sagen ja viele, der ist eigentlich voll der Clown etc. Vielleicht will man, dass man genau sowas denkt. Weißt du, also was ist denn was ist wirklich gewollt, was ist inszeniert und was ist tatsächlich so? Und ich kann es nicht einschätzen. Also es wäre jetzt von mir auch sehr, sehr gespielt, würde ich sagen. Ah, ich schätze den. Also nur die Infos, die ich habe, ich glaube, das kann ein Politikwissenschaftler besser. Trump ist halt ein Hau-drauf-Typ. Ist so ein, ey, yo, ey, we fuck everyone, ey, this is USA, weißt du? Und der Putin ist so, ja, kein Problem, wir bleiben hier. Wir sind Russland, weißt du? So, der ist so, denkt so. Aber er ist so, du siehst auch immer, er ist ruhig. Aber eigentlich kann ich mir beide vorstellen, wie sie oben ohne Babyöl-Catchen machen. Weißt du, so? Weil das sind beides so, der eine macht World Wrestling, der eine geht oben ohne halt reiten und macht Judo. Und letztendlich sind das beides extrem extrovertierte Menschen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ich kann sie nicht einschätzen. Und das ist, glaube ich, das.
Teil ihrer Machtstrategie.
Ja, genau. Weil ich kann sie wirklich nicht einschätzen.
Ich will einfach mal die These raushauen, Putin ist schlauer. Weil ich glaube in der Inszenierung für die Öffentlichkeit, da sind sie ähnlich gut, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Ich glaube aber auch bei beiden hat das einfach sehr viel mit Skrupellosigkeit zu tun. Ich glaube, Skrupellosigkeit ist eher der Weg zur Macht als Klugheit unbedingt. Und ich glaube, Trump ist dumm genug, sich schlauer als Putin zu fühlen. Ich glaube, das ist vielleicht sein größter Fehler. Und ich glaube, Putin wird ihn noch über den Tisch ziehen. Und Trump hat ja auch so, klar, der ist unberechenbar, aber der hat ja auch so durchschaubare, kindliche fast schon Profilierungswünsche. Also sowas wie, warum will der denn jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Frieden in der Ukraine, weil der einfach den Friedensnobelpreis kriegen will. Vielleicht kriegt er ihn ja auch, ne? Weil
ich kann's,
er ist ja ein mächtiger Mann, ne? Also es ist einfach komplett, komplett absurd, aber am Ende eben doch irgendwie durchschaubar. Das Einzige, was man nicht weiß und was man wirklich fürchten sollte, ist, wie weit zu gehen ist er dafür bereit? Weil, also die Ukraine ist ihm ja völlig egal. Er will einfach sagen können, guckt, ich habe gesagt, ich mache hier Frieden, jetzt habe ich hier Frieden gemacht, selbst wenn die Ukraine dann halt einfach nicht mehr existiert oder nicht mehr so wie vorher.
Ja,
Und aber ich glaube, Putin wird das auszunutzen wissen.
Es sind ja ganz komische Verhältnisse und ich glaube, guck mal, ich war letztes Jahr in New York. Da hat uns ein Taxifahrer vom Flughafen zum Hotel gefahren, hatte wahrscheinlich so einen indischen, Bangladeschi, pakistanischen Background, so hätte ich es jetzt eingeschätzt, aus der Region ungefähr. Und wir sind mit dem durch New York und er hat gemeint so, ey, New York ist am Arsch, aber wenn Trump kommt, wird alles besser. Trump ist der Beste. Ach, und wir saßen im Taxi und waren so, wow. Ja. Dann haben wir mit anderen Leuten, wir kamen ja immer wieder ins Gespräch und das Thema kam wirklich sehr oft auf, aber nicht von uns. Also es kam von den Leuten. Und die haben den richtig abgefeiert. Die haben halt gesagt, so wie es jetzt ist, so schlimm wie es jetzt ist, war es noch nie in den USA. Also wie New York gerade ist, wie man sich fühlt hier, die Arbeit, das Geld etc. Und ich war da schon baff. Und ich glaube, oder es ist ja auch nur eine Momentaufnahme mit 3-4 Leuten, weißt du, die ich jetzt hier wiedergeben kann. Genauso ist es halt weltweit, weißt du. Wir sagen ja auch immer, ja, die Amerikaner, aber es gibt ja nicht die Amerikaner oder die diese Entscheidung treffen. Guck mal, ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt stell dir mal vor, du lebst in Syrien, im Irak und man würde dich fragen, wer war denn der beste Präsident der USA in den letzten Jahren? Ich glaube, da wird es keine gute Antwort bekommen. Weißt du, weil für uns, wir sagen ja, oh mein Gott, der personifizierte Teufel. Sagen, also das ist ja gerade so, Trump ist, oh mein Gott, das Schlimmste. Aber jetzt sagt es mal einem Typen aus dem Irak so, ey, jetzt ist gerade richtig schlimm, oder? Und der sagt, nee. Weißt du noch, der Präsident, aber mit dem waren wir immer fein. Warum denn jetzt auf einmal? Was stimmt denn jetzt nicht? Weil unsere Koordination, also die wir normalerweise mit den Amis haben, nicht mehr so ineinander greift, weil das Uhrwerk so nicht mehr funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Oder weil nicht mehr alles so läuft, wie wir es gewohnt waren. Aber davor haben die doch auch schreckliche Handlungen gemacht. Und wir sind doch auch mitgegangen und haben Kriege verursacht oder die auf Lügen basiert haben. Der Irakkrieg, biochemische Waffen, er ist bereit, Saddam Hussein, und jetzt müssen wir rein. Am Ende haben alle gelacht. Wo sind die denn? Das war die Antwort. Und danach die ganzen anderen Kriege, Somalia, Mali, weißt du, also, Jemen, also es war ja immer, es ist ja immer eigentlich Krieg, aber es hängt immer davon ab, wo du wohnst. Und wenn du halt in Europa wohnst und sagst, hey, super, und was gerade in der Ukraine passiert, schrecklich, Alter, auch das, was Putin gemacht hat, ein Angriffskrieg, schrecklich. Ich denke mir einfach nur, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir einfach, dass die jetzt irgendwie eine Lösung finden. Weißt du, auch der Putin hat ja damals sich auch die Krim geschnappt. Ist ja auch strategisch, weißt du, klar, ist der einzige Hafen, der nicht zufriert. Er braucht das für seine Kriegsschiffe. Und deswegen schnappt er sich das. Und das sagt er, aber allen anderen verkauft das so, ey, das ist uns Gott gegeben, das ist dieser Bereich. Weißt du, aber ist ja geostrategisch einer der besten Orte, die man halt braucht als Russe, weil du sonst im Schwarzen Meer keine Möglichkeit hast, deine Flotte immer bereit zu halten. Und ich weiß auch nicht, Sarah, wirklich, ich sitze manchmal zu Hause und ich gucke und dann sehe ich den Bundestag und da heißt es, wir müssen mehr Waffen liefern. Und ich denke mir so, Alter, oh fuck, also können wir nicht einfach mal über Frieden reden? Weißt du, und das Krasse ist, wenn ich in den letzten Jahren gesagt habe, Frieden, dann war ich auf einmal ein Putin-Versteher. Das fand ich so hart, weißt du? Also so, du konntest nicht so pazifistisch, also dass du sagst, hey Leute, Peace, Mann, hey, komm, bitte lass doch an einen Tisch setzen. Und wenn sich zwei schlagen, und klar, der eine hat Unrecht, der eine hat angefangen, aber dann kann ich dem ja nicht sagen, warte, ich gebe dem anderen jetzt ein Messer und dann kriegt der andere aber noch eine Waffe, warte, ich gebe dir ein Maschinengewehr. Weißt du, so, anstatt dazwischen zu gehen und zu sagen, bitte stopp, auch wenn der eine nicht will, man muss es doch versuchen, weißt du? In irgendeiner Art und Weise.
Also es ist natürlich, also erstens nicht so, als wäre das nicht versucht worden. Zweitens ist es natürlich, wenn der eine den anderen schlägt, dann geht es ja nicht nur darum zu sagen, du bist schuld, sondern es geht ja auch darum, dass er tatsächlich aufhört. Und Putin ist ja nicht einfach dazu zu bewegen, aufzuhören, einfach weil man sagt, du, das finden wir jetzt aber nicht so gut. Und ich finde, also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit über die andere Sendung reden, aber ich habe genau über dieses Thema mit Aufrüstung und Abrüstung und so gerade eine Sendung gemacht. Und ich will auch Pazifistin sein. Ich will auch, natürlich, wir sind alle gegen Krieg, bis auf ein paar, ne, die Kriege dann führen. Aber im Grunde sind wir alle gegen Krieg. Und es ist nur so, wie die Welt gerade aufgebaut ist, so wie die Sicherheitsordnung der Welt gerade aufgebaut ist, nämlich, ich will nicht sagen nicht existent, aber nicht stark genug, um schwächere Länder zu verteidigen, wenn stärkere Länder denken, so, wir greifen die jetzt an, ist Aufrüstung tatsächlich die logische Konsequenz, ne? Also dann musst du dem ja irgendwie, wenn zwei sich streiten, der eine verkloppt den anderen, und du sitzt daneben und sagst, ja, ich kann dich jetzt aber auch nicht schützen, außer dass ich dir ein Messer gebe. Dann ist natürlich manchmal die Idee nicht verkehrt, dem Messer zu geben, damit der vielleicht auch einfach aufhört, den zu verprügeln. Weißt du, also ich will nicht dafür argumentieren, dass Leute Krieg führen wollen. Im Gegenteil, oh Gott, ich find's alles ganz furchtbar. Und ich will das auf gar keinen Fall. Nur, was wir eigentlich brauchen, ist ja ein UN-Sicherheitsrat, der so funktioniert, dass er auch die Weltmächte so sanktionieren kann oder sogar militärisch eingreifen kann, dass die eben einfach keine anderen Länder mehr angreifen. Aber das ist im Moment halt eine Utopie. Und deswegen finde ich schon, dass sich was ändert durch Machtfiguren wie Trump. Also du hast natürlich recht, diese regelbasierte Weltordnung, auf der wir uns als Europäerinnen und Europäer ausgeruht haben, die hat vor allen Dingen ja uns genützt und ganz vielen anderen Ländern nicht, weil die eben alles andere als perfekt ist, weil gerade die USA sich dann natürlich wunderbar drüber hinwegsetzen konnten und können. Das ändert aber ja nichts daran, dass dieses offen zur Schau gestellte, wir haben gar kein Problem damit, dass jetzt hier das Recht des Stärkeren gilt, dass das schon nochmal ein Schritt in die gefährliche und falsche und in die Kriegsrichtung ist einfach. Also so schafft man, so wie Trump daran geht, so schafft man natürlich keinen Frieden. Er will ja auch keinen Dauer, ihm ist es ja völlig egal. Ne? Also er will einen Friedensnobelpreis, aber er will ja nicht wirklich Frieden. Das ist ihm ja egal. Ja, das heißt, was man eigentlich kurzfristig ist, aber so, also du kannst Pazifist sein, aber wenn der andere sehr stark ist und kein Pazifist ist und niemand ihn aufhält, dann kannst du ja nicht, also du kannst dich dann töten lassen.
Ja, aber ich glaube, ja.
Du sagst, wir müssen so stark sein, dass der uns halt nicht mehr angreift. Und das, ich will nicht in dieser Logik gefangen sein. Ich habe ja schon gesagt, ich will in die andere hinein, nämlich es gibt eine, ein Gewaltmonopol, das Staaten davon abhält, Kriege zu führen. Aber solange das nicht da ist, muss man, finde ich schon, zum Beispiel die Ukraine, die angegriffen wird, unterstützen, so gut man kann.
Ja, ich bin immer für den Schwächeren. Also egal, was ist auf der Welt, ja. Aber ich glaube halt einfach, dass wenn es einen kontrollierten Waffenstillstand gibt, weißt du, wenn der Konflikt mal eingefroren wird, einfach eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine, aber NATO-Mitgliedschaft geht gar nicht, will ja Russland nicht. Also die sagen ja, ey, von unserer Seite gar nicht, aber dass man sagt, hey, Sicherheitsgarantie und dass man Russland halt wirtschaftlich schwächt, statt einer direkten Kriegsführung, weil du hast keine Chance. Du wirst es doch nicht durch eine Waffenlieferung hinbekommen, weißt du? Also so ein Zermürbungskrieg, ja, okay. Aber ich denke mir immer so, ja Leute, wart ihr mal an der Front? Wisst ihr, was das heißt, Krieg? Also wisst ihr, was das heißt, dort zu stehen? Jetzt sitzen wir hier bei uns im Wohnzimmer und sagen, ja, hey, aber man sollte schon, aber ich denke mir halt immer so, Alter, mach das mal. Stell dich mal dahin.
Ja, und, aber
für mich ist das so, ich glaube, und jeder Krieg wirklich wurde am Ende an einem Tisch gelöst. Und ich glaube halt, wenn man sich da hinsetzt, und natürlich ist das, und das ist Sarah, das ist das, ich will nicht, dass man mich da missversteht. Das, was Russland gemacht hat, dort einmarschiert, Gebiete besetzt hat, ey, das ist in keinster Weise nachvollziehbar oder irgendwie rechtfertigungsfähig. Gar nicht, nee, stopp, das geht gar nicht. Aber jetzt müssen wir doch gucken, wie wir da wieder rauskommen. Jetzt müssen wir doch gucken, ja, also was wir da machen. Und ich habe halt Angst, dass es eskaliert, weißt du, weil die sitzen halt da.
Aber ich meine, die Ukraine ist im Krieg, also es ist eskaliert, da sind wir schon. Und also erstens werden nicht alle Kriege am Verhandlungstisch gelöst, hat die Geschichte ja gezeigt. Und zweitens, selbst wenn, müssen dafür ja erstmal die Voraussetzungen so geschaffen werden, dass dann eben bei den Verhandlungen etwas rauskommen kann, dass zumindest jetzt im Falle der Ukraine noch eine Existenz der Ukraine nach sich zieht. So. Weißt du, was ich immer ein bisschen schwierig finde an dieser Diskussion, ist, dass alle einander vorwerfen, irgendwie abgehoben zu sein und ja irgendwie für Gewalt zu sein. Ne? Also die Leute, die sagen, hier warst du mal an der Front, guck, so schreckliche Gewalt und so sinnlos und so furchtbar, das kannst du doch nicht wollen. Und die anderen sagen, natürlich nicht, aber wenn du in einer freien Gesellschaft, das ist ja auch ein Thema, wenn du in einer Demokratie lebst und dein Land wird übernommen, also stell dir jetzt vor, ne, Deutschland würde übernommen von Putin. Was meinst du, was das im Leben von ganz, ganz vielen Menschen an Unterdrückung bedeuten würde, eventuell auch an Tod bedeuten würde? Also dann sei mal homosexuell plötzlich in diesem Land und dann konntest du vorher ein sicherlich immer noch durch Anfeindungen geprägtes, aber im Vergleich sehr freies und gutes Leben führen und plötzlich darfst du nicht mehr sein, wer du bist. So, also das, es gibt ja Die Frage, die sich ja immer stellt, ist, gibt es etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Und was wärst du bereit zu tun, um dieses etwas zu verteidigen? Und ich finde das in Ordnung, absolut, wenn man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Aber mich stört bei der Diskussion immer, dass sich dann alle gegenseitig vorwerfen, ja, du sitzt doch da in deinem Wohnzimmer und weißt gar nicht, wie es an der Front ist. Ach, du sitzt doch da in deinem Wohnzimmer und weißt die Demokratie nicht zu schätzen. Weißt du? Also man wirft sich dann immer gegenseitig diese Dinge vor. Und auch da, vielleicht kann man das dann zum Abschluss dieser Folge, ja, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, aber noch auch mal sagen, wir kennen die Antwort nicht, haben wir ja eben drüber geredet.
Wir kennen alle beide, absolut, ich bin voll bei dir, wir kennen beide nicht die Antworten und wir wissen nicht, also Ich glaube, es wäre auch schrecklich, wenn wir die zwei wären, die jetzt das alles aushandeln müssen. Wobei ich glaube, wir werden viel schneller zum Punkt kommen, wo es Frieden geben würde. Aber ich glaube halt einfach 1,5 Millionen tote Menschen. Weißt du? Und täglich werden es mehr. Ich hoffe einfach nur, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt, weil ja, du hast recht, es gab ein paar Kriege, die Einigung findet immer an einem Schreibtisch statt oder an einem Tisch statt, ja, aber also ein Weltkrieg.
Außer
oder,
der Aggressor erschießt sich vorher.
Ja, wenn das passiert, ja, wobei ich glaube, weißt du, bei Hitler war es ja auch so, es war nicht nur einer.
Eben.
Weißt du, und das ist ja immer der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass es nur eine Person entscheidet und alle anderen hinterherrennen, sondern es sind halt mehrere. Und ich würde es mir einfach nur wünschen, auch wenn es jetzt sehr banal, sehr dumm und naiv klingt, aber ich würde mir wünschen, dass wir in eine Welt zurückkommen, die nicht ununterbrochen auf Waffen, Anzahl der Waffen basierend Frieden gewähren kann, weil eine der schönsten Sachen, die ich in meiner Jugendzeit gehört habe, hieß, dass man die Atomwaffen abbaut. Und ich war danach, als ich gehört habe, dass das minimiert wird, reduziert werden sollte, war ich sehr, sehr glücklich. Und ich habe mir gedacht, geil, es wird besser, es wird eine schöne Zukunft. Aber ja, vielleicht geht das so nicht. Vielleicht hast du da auch recht und man muss dann vielleicht aufrüsten. Ich kann es nicht einschätzen, wie gesagt, ich bin kein Spezialist. Ich kann als der Comedian Özcan Kosa sprechen und nicht als der Historiker, Kriegsstratege oder sonst irgendwas. Ich wünsche mir einfach nur Frieden und hoffe, dass die Menschen aufhören, sich wegen solchen Sachen zu töten, weil das ist schrecklich, wirklich.
Wenn das kein Abschlusssatz ist. Ich muss aber trotzdem, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, hinter den Abschlusssatz noch kurz sagen, ich sage nicht, dass Aufrüstung die Lösung ist. Ne? Ich sage nur, das ist sozusagen in der Weltordnung, in der wir leben, die logische Konsequenz, leider.
Ja,
aber
absolut.
Ich hätte gerne eine andere Weltordnung, in der ich genauso wie du sage, hört auf, euch die Köpfe einzuschlagen, verdammt nochmal. Das war die Folge für heute, aber nur fast, denn es gibt ja wie immer noch eine etwas längere Version, ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Da gibt es noch eine letzte Frage von uns aneinander. Das heißt, wir klären noch, was für Menschen wir sind. Wir reden noch über interessante Elektriker und wir reden über Zwiebeln. Das heißt, das solltet ihr euch anhören. Wenn ihr aber doch schon genug gehört habt, dann sind wir natürlich doch fertig für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne eine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. Und ihr dürft in 2 Wochen wieder reinhören, am 4. April. Dann kommt nämlich die nächste Folge und das wird ein bisschen eine Spezialfolge, denn ich rede mit Friedrich Küppersbusch über 75 Jahre ARD, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Yay! In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts hören. In der ARD-Audiothek könnt ihr zum Beispiel Amerika, wir müssen reden hören mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon. Hört da rein, es lohnt sich sehr. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst, Özcan. Das war sehr schön.
Vielen, vielen Dank, Sarah. Und falls ihr irgendwann mal euren Frust loswerden wollt, geht einfach auf die Instagram-Seite von Bastian Bielendorfer und schreibt die Nachrichten.
Genau, auch wenn ihr diese Folge nicht mochtet, Basti ist schuld.
Einfach ihm schreiben. Ja, Basti ist an allem schuld, auf jeden Fall. Dankeschön.
Sehr gut, bis bald.
Ciao,
tschüss.
Bye, bye.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR, alle 2 Wochen neu.